Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie schon gesagt, ich möchte heute Morgen gerne mit Ihnen über zwei Fragen nachdenken, die sich auch aus unserem Predigttext herausstellen, den ich gleich lese. Warum musste Gott seinen Sohn in den Tod geben? Und was hat das mit unserem Verhalten gegenüber Gott zu tun? Ich lese uns also den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 47 bis 53. Ich fange schon ein bisschen eher an, damit wir den Einstieg leichter finden. Viele von den Juden, die bei Maria, das ist die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie gesehen hatten, was er tat. Aber einige liefen schnell zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles. Darauf beriefen die Hohepriester und Pharisäer eine Sitzung des Hohen Rates ein. Sie fragten sich, was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus vollbringt viele Wunder. Und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Dann werden die Römer eingreifen und schließlich haben wir keinen Tempel mehr und auch keine Macht über das Volk. Einer von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war, sagte, ihr begreift gar nichts. Überlegt doch einmal, für uns alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht. Kaiphas sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Er war in diesem Jahr Hohepriester und Gott hatte ihm diese Worte in den Mund gelegt, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Aber nicht allein für das jüdische Volk, alle Kinder Gottes aus allen Völkern sollten durch ihn zusammengeführt werden. Von dem Tag an waren die führenden Männer der Juden fest entschlossen, Jesus zu töten. Soweit unser Predigttext. Das ist ja wohl ein Ding. Da diskutieren die Hohepriester über die allgemeine Situation. Und dann schlägt Kaiphas vor, Jesus zu töten, damit wieder Ruhe ist im Land. Und die Begründung liegt für ihn auf der Hand, besser einer als alle. Die Situation, wie Johannes sie beschreibt, hatte sich vorher richtig zugespitzt. Jesus hatte seinen Freund Lazarus nach 4 Tagen vom Tode auferweckt. Die ganze Umgebung war bei Maria und Martha zusammengekommen, um ihr beim Trauern zu helfen. Und entsprechend groß war die Öffentlichkeit, als Jesus seinen Freund Lazarus vom Tod wieder ins Leben zurückholte. Und noch mehr Menschen glauben an Jesus und Angst geht um bei den Regierenden. Revolution droht, jedenfalls aus Sicht des Hohen Rates. Und deshalb muss gehandelt werden, damit die Ordnung nicht zerstört wird. Aber es steht auch die Frage im Raum, im Saal, wo die Hohepriester diskutieren, ob an Jesus nicht wirklich doch etwas Besonderes dran sein könnte. Hatte Jesus nicht so viele Zeichen getan? War er vielleicht doch der Messias oder nur ein Wanderprediger? Und die Auferweckung von Lazarus nach 4 Tagen, das war doch ein Zeichen, das war doch nicht vom Tisch zu wischen. Jesus tut ja auch viel Gutes. Muss man ihn da nicht gewähren lassen? Es gibt diese Meinung im Hohen Rat, denn die Männer fragen sich, was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus vollbringt viele Wunder. Aber die Männer im Hohen Rat sagen auch, und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Dann werden die Römer eingreifen und schließlich haben wir keinen Tempel mehr und auch keine Macht über das Volk. Das ist nämlich wohl das eigentliche Problem der Hohepriester. Wenn Jesus wirklich Truppen sammeln würde und zu einem Befreiungskampf gegen die römischen Besatzer zöge, dann würden die Römer nicht lange fackeln. Der letzte Rest von Selbstständigkeit für Israel, vor allem aber der letzte Rest von Selbstständigkeit für die Priester und Pharisäer, wäre schnell zu Ende. Und das muss verhindert werden. Und da ergreift Kaiphas das Wort. Mutig ist er und entschlossen. Ihr begreift gar nichts, sagt er. Für uns alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht. Für uns alle ist es besser, sagt Kaiphas. Aber wer ist denn uns? In der Luther-Übersetzung steht hier sogar für euch. Gut, fragen wir, was ist damit gemeint? Wer ist euch? Vielleicht ist gemeint das Volk. Vielleicht ist aber auch der Hohe Rat selbst gemeint. Kaiphas will die eigenen Pfründe schützen, die eigene Sonderstellung erhalten. Und er bemüht den Grundsatz, Recht ist, was dem Volk nützt. Wir könnten auch sagen, Recht ist, was der Mehrheit nützt oder was dem Lautesten nützt oder was den Machthabern nützt. Und er wägt ab zwischen dem bewussten Verstoß gegen das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, auf der einen Seite und dem Erhalt der eigenen Machtstellung, der eigenen Privilegien auf der anderen. Die Männer im Hohen Rat entscheiden sich. Und so lesen wir in Vers 53, von dem Tag an waren die führenden Männer der Juden fest entschlossen, Jesus zu töten. So geht das wohl in der Politik. Aber die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung. Denn Kaiphas, so heißt es in unserem Text, sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Er war in diesem Jahr Hohepriester und Gott hatte ihm diese Worte in den Mund gelegt. Jesus sollte für das Volk sterben, aber nicht allein für das jüdische Volk. Alle Kinder Gottes aus allen Völkern sollten durch ihn zusammengeführt werden. Mitten in dieser allzu menschlichen oder allzu politischen Situation übernimmt Gott das Handeln selbst. Er legt Kaiphas das Todesurteil in den Mund. Das ist ja nun wirklich unerwartet. Nun ist es vielleicht der Anspruch an einen Hohepriester, Gottes Wort zu verkünden, und deshalb wundert es nicht so. Es wäre seine Aufgabe, dem Volk das zu verkünden, was er von Gott empfängt, dem Volk das weiterzugeben, was er im Gebet, im Bibelstudium oder im Austausch mit den anderen Gläubigen als wahr erkennt. Das hätte er vorher auch schon tun können, hatte er aber nicht. Eben noch hat Jesus durch Gottes Hilfe seinen Freund Lazarus vom Tod auferwecken können und nun verkündet Kaiphas, auch durch Gottes Hilfe, dass Jesus getötet werden soll. Nicht nur einfach von irgendjemandem, einem verwirrten Attentäter vielleicht, sondern durch die Spitze des Volkes Gottes selbst. Muss Gott das nicht verhindern? Kann er das überhaupt zulassen? Müsste nicht ein Riesenblitz einschlagen und die Versammlung aufrütteln, vielleicht zerstören, mindestens aber mal zur Vernunft bringen? Was sich wie ein großer Widerspruch anhört, ist letztlich die größere Weisheit Gottes. Seine Allmacht erweist sich nämlich darin, dass wirklich der Sohn hingegeben wird, damit das Volk Israel gerettet wird. Und nicht nur das, sondern alle Kinder Gottes aus allen Völkern. Jesus stirbt tatsächlich, aber nicht so, wie Kaiphas es verstanden hat, als Opfer für die Politik, als Opfer, dass die eigene Position erhalten wird, sondern Jesus stirbt für das Volk mit einer höheren Mission, als Erretter von der Schuld. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 13, so sollt ihr nun wissen, liebe Brüder, dass es Jesus ist, durch den ihr Vergebung der Sünden erlangt. Und in 1. Korinther 15, Vers 3 schreibt Paulus, zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist die zentrale Aussage. Jesus Christus hat stellvertretend für uns die Sünde eines jeden Menschen auf sich genommen. Er ermöglicht uns damit eine erneuerte Beziehung zu Gott. Er musste dafür sterben, dass dieses Versöhnungswerk gelingt. Dass der Graben zwischen Gott und den Menschen überwunden wird. Dass die Trennung zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott ein Ende hat. Wie Kaiphas es verkündigt hat. Nicht nur für das jüdische Volk, sondern für alle Kinder Gottes aus allen Völkern. Also auch für uns hier heute Morgen im Haus Jona. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben, schreibt Johannes in Johannes 3, Vers 16. Tod und Sünde stehen also in engem Zusammenhang. Jesus musste sterben, damit die Sünde vergeben werden kann. Sünde, dabei möchte ich innehalten. Im ersten Buch Mose Kapitel 3 wird beschrieben, wie Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertreibt. Paradies. Die engste Gemeinschaft mit Gott. Aber was haben Adam und Eva gemacht? Sie haben vom verbotenen Baum gegessen, obwohl es Gott ihnen extra verboten hatte. Das Verbotene ist ja oft das Verlockende. Hatte Gott das wirklich so gesagt? Hatte er es wirklich so gemeint? Hatte er. Aber Adam und Eva aßen trotzdem von der Frucht. Warum? Die Schlange hatte ihnen versprochen, sie würden dann sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Und das wollten sie. Sie wollten sein wie Gott und aßen von der Frucht. Sie haben getan, was Gott ihnen verboten hat, und Gott warf sie aus dem Paradies. Man könnte auch sagen, er trennte sie von sich. Adam und Eva wollten sein wie Gott, aber dadurch, durch diese Sünde, wurden sie getrennt von Gott. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann ist das gemeint. Seit Adam und Eva leben die Menschen getrennt von Gott, durch die Sünde getrennt. Wir können nicht sagen, ach, das waren ja nur Adam und Eva, ich bin besser. Ich habe noch diese paradiesische Gemeinschaft mit Gott. Wir sind genauso getrennt. Wir sind genauso Sünder. Wir leben in dieser gleichen, seit Adam und Eva gestörten Beziehung zu Gott. Jeder von uns hat seine Schwachstelle im Verhältnis zu Gott. Wir, Unglauben, Hochmut, Egoismus, Eigenwilligkeit. Große Worte und jeder von uns wird sagen, nö, das habe ich nicht. Aber es sind die Grundthemen, glaube ich, es gibt sicher noch mehr, die uns zu diesen kleinen Sünden im Alltag leiten. Aus Gier und Habsucht verfallen wir der Lust, zu viel anzuhäufen und zu wenig weiterzugeben, obwohl wir am Ende alles aus Gottes Hand bekommen. Aus Unglauben lehnen wir uns gegen Gott auf, bauen uns eigene Götzen, gehen eigene Wege. Aus Hochmut erachten wir den anderen gering, den Ausländer, den weniger Gebildeten, die weniger Hübsche, den Langsamen, den Behinderten. Und wir versündigen uns am Gebot der Nächstenliebe. Aus Egoismus verlieren wir den Blick auf den anderen, denjenigen, der Hilfe braucht, der jemanden braucht zum Zuhören, zum Vorlesen, zum Einkaufen. Aus Eigenwilligkeit fehlt mir der Mut, mich unterzuordnen, mich einzuordnen in die Gemeinschaft. Das ist immer schwierig, wenn man in einer Gemeinschaft lebt und Einzelne fangen an, ihr Ding zu machen, ohne aufeinander zu hören und auf Gott zu hören. Es gäbe noch viele Beispiele und Sie können sich selbst fragen, wo Ihre persönliche Schwäche liegt, wo die Ursache für die Sünde liegt, die auch Sie von Gott trennt. Meine Großeltern sind 1940 aus der Kirche ausgetreten, weil sie nicht verstanden haben, warum ihr Sohn, mein Onkel, bei der Taufe seine Sünde vergeben bekam. Er hatte doch noch nichts Böses gemacht. Er war ja noch ein Baby. Und es gab offenbar niemanden, der ihnen das erklären konnte. Und so sind sie frustriert ausgetreten und haben ihre Kinder atheistisch erzogen. Aber Sünde ist eben nicht das einfache etwas Böses tun. Sünde, dieses Getrenntsein von Gott, dieses Leben außerhalb des Paradieses. Ja, und das war mein Onkel auch. Wie ich und wie Sie. Das nennt die Bibel Sünde. Und um diese Sünde zu tilgen, ist Jesus Christus gestorben, damit ich wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Wir sind nach biblischem Verständnis alle Sünder, weil wir uns mit Adam und Eva eben vergleichen lassen müssen. Aber wir sind nach biblischem Verständnis auch gerettet, wenn wir uns zu Gott bekennen und Jesus Christus nachfolgen. Denn er hat Christus Kreuz über diese Kluft geschlagen. Noch einmal Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ewiges Leben, das ist das Paradies. Wir können unsere Gottesbeziehung wieder normalisieren, in den Status vor diesem Sündenfall zurückkehren, wenn wir annehmen, dass Jesus Christus dieses Tor zum Vater ist. Wie es in Johannes 14, Vers 6 heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Sagt Jesus. Sagt uns Jesus zu. Wir dürfen neu anfangen, unser Leben mit Jesus Christus zu leben. Wir dürfen Gott durch Jesus Christus neu entdecken. Gott nicht länger im Wald oder in der Natur suchen. Gott nicht länger nur hinter Musik oder Gedichten nachspüren, sondern ihn durch die persönliche Beziehung zu Jesus Christus erfahren. Im Gebet, beim Bibellesen, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich finde es ein tolles Symbol, wenn im Matthäus-Evangelium, Matthäus 27, Vers 51 beschrieben wird, wie der Vorhang im Tempel in der Todesstunde zerriss von oben nach unten. Dieser Vorhang hat das Allerheiligste von der Gemeinde getrennt. Und der Vorhang durfte nur am Versöhnungstag und nur vom Hohepriester geöffnet werden, um das Volk durch ein Opfer von der Sünde zu befreien. Und jetzt ist der Vorhang weg, zerrissen. Der direkte Weg zu Gott ist frei. Er führt nicht länger über das Opfer eines Priesters. Er führt überhaupt nicht über einen Umweg zu Gott. Wir müssen nicht erst dies oder das erledigen. Wir müssen nicht erst unser Leben aufräumen. Das können wir danach machen. Wir dürfen direkt zu ihm kommen, ohne Vermittler, ganz persönlich. Sie können Gott im Alltag erfahren, wenn Sie Ihre Alltagssituationen mit Jesus Christus teilen, ihn hineinnehmen in Ihre Alltagsthemen, ihn ganz nah an sich heranlassen, ihm Ihr Herz öffnen, ihm sogar Ihr Leben übergeben. Und damit das überhaupt wieder möglich ist, darum musste Jesus die Situation durch die Heilung des Lazarus zuspitzen und so eine große Öffentlichkeit herstellen. Darum musste der Hohe Rat tagen, und darum musste Kaiphas den Hohen Rat von der Ermordung Jesu überzeugen. Darum musste Jesus Christus sterben und am dritten Tage wieder auferstehen, den Tod überwinden, weil Gott diese Kluft zwischen ihm und den Menschen endlich wieder überwinden wollte. Weil Gott uns Menschen, jeden einzelnen von uns hier heute Morgen im Haus Jona, weil Gott jeden Menschen so lieb hat, ganz persönlich, ganz nah. Er ist sozusagen für dich gestorben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.